Das ist der Predigtext heute und ihr könnt ihn mitlesen und ich lese ihn nochmal vor. Aus 1. Korinther 11, 28 bis 30. Denn wenn ihr esst und trinkt, ohne Rücksicht darauf, dass ihr es mit dem Leib des Herrn zu tun habt, zieht ihr euch durch euer Essen und Trinken Gottes Strafgericht zu. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele von euch schwach und krank sind und nicht wenige sind sogar gestorben. Heute möchte ich mit euch eine sehr schwierige Bibelstelle betrachten. Es gibt ja ganz schwer verständliche, undurchsichtige Stellen in der Bibel. Die überlesen wir schnell, weil sie uns einfach zu kompliziert erscheinen oder uns nicht passen. Aber wisst ihr, je älter ich werde, desto mehr möchte ich mich auch diesen verzwickten Sätzen stellen. Denn sie stehen ja nun mal in der Bibel. Wir können sie nicht einfach wegstreichen und sagen, das ist uns zu heikel oder zu unangenehm. Wir müssen uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Nun haben wir hier in dem Abendmahlstext des Apostel Paulus auch eine rätselhafte Sache zu betrachten. Früher hat man diese Sätze mit der Selbstprüfung oft beim Abendmahl vorgelesen. Die mit der Krankheit als Folge eines missbräuchlichen Abendmahls danach eher selten. Jedenfalls, ich habe darüber noch nie eine Predigt darüber gehört. Trotzdem können wir ja Folgendes feststellen, diese Sätze haben in der Vergangenheit, vielleicht auch noch heute in manchen strengen Gemeinden, Angst gemacht. Sehr viel Angst, das Abendmahl zu sich zu nehmen. Viele denken, oh je, wenn der Herr mich erwischt und ich zum Abendmahl gehe und eine schlimme Sünde begangen habe, dann kriege ich eine schwere Strafe. Und sie glauben dann, dass jede Krankheit, die sie bekommen, dann eine Wirkung davon ist, dass sie am Abendmahl teilgenommen haben. Also lassen sie es bleiben und nehmen kein Abendmahl, dann sei man auf jeden Fall vor schlimmen Folgen geschützt. Schauen wir uns aber zunächst mal die Situation in Korinth an. An diese Gemeinde hat ja Paulus seinen Brief geschrieben. Die Gemeinde in Korinth war eine sehr zerstrittene Gemeinde. Es gab so viele unterschiedliche Meinungen und Grüppchen. Und jede Partei glaubte, im Recht zu sein. Sie zankten heftig miteinander. Ja, sie kamen aus unterschiedlichen Hintergründen. Da waren die Intellektuellen und Gebildeten, aber auch die einfachen Hafenarbeiter und Sklaven. Sowohl die nüchternen, vom Verstand geprägten und ziemlich wohlhabenden Christen, als auch die einfachen, eher charismatischen Christen aus den Vororten. Die Traditionalisten und die Liberalen, also eben ganz bunt gemischt, und die waren in einer Gemeinde, ähnlich wie wir hier in unserer Gemeinde. Und die gingen alle zusammen zum Abendmahl im Gottesdienst. Naja, die hatten vorher noch ein Abendbrot vorher. Da kamen schon die Reichen zusammen, packten ihre leckeren Speisen aus, ließen es sich gut gehen beim Essen und Trinken. Später kamen die einfachen Leute dazu, die noch bis dahin arbeiten mussten. Aber da war dann nichts mehr übrig auf dem Buffet. Und so waren die natürlich stinksauer. Und dann gab es das Abendmahl, dass sie alle zusammen feierten. Eine ganz schlimme Sache. Die einen waren fast betrunken, die anderen waren hungrig und durstig. Und jeder und jede dachten nur an sich. Das muss der Apostel Paulus rügen. Er schimpft richtig und sagt, das ist für eine christliche Gemeinde unwürdig. So habt ihr nicht miteinander umzugehen. Sowas macht Gott Unehre. Und deshalb ermahnt er die Christen in Korinth, sich gegenseitig in ihrem Verhalten zueinander zu ändern und erst dann zum Abendmahl zu gehen. Prüft euch, schaut mal in euer Herz hinein, ob ihr tatsächlich im Frieden mit euren Brüdern und Schwestern neben euch lebt. Und dann erst dann geht zum Abendmahl. Früher, ich weiß das noch von früher, als ich Kind war, wurden wir als Gemeinde aufgefordert, vor dem Abendmahl uns selbst zu prüfen. Und von Geschichten von noch früher weiß ich, dass dann eine Zeit war, wo sich Leute versöhnen konnten. Sie gingen dann vor dem Abendmahl aufeinander zu, gaben sich die Hand und sagten, vielleicht, ich bitte dich um Verzeihung. Und erst dann haben sie Brot und Wein zu sich genommen. Das ist heute aus der Mode gekommen. Jedenfalls in normalen, nicht so strengen, konservativen Gemeinden, wo das immer noch Brauch sein mag. Also, unwürdig sein heißt nicht, dass ich irgendeine Sünde auf dem Kerbholz habe, sondern dass ich mit meinem christlichen Bruder oder meiner christlichen Schwester im Unfrieden lebe. Ich kann auch nicht am Sonntagmorgen zum Abendmahl gehen, wenn ich rücksichtslos und grob mein Ding durchziehe und nicht auch die Meinung anderer respektiere und sie achte. Ich kann auch nicht eine freundliche Miene machen und so tun, als ob nichts wäre, wenn ich im Herzen zornig und bitter auf jemand bin. Nun gab es in Korinth folgende Situation. Aufgrund der missbräuchlichen Einnahme des Abendmahls gab es wohl viele Kranke, Schwache und sogar Verstorbene in der Gemeinde. Das ist eine sehr schwierige Bibelstelle. Weil die Gemeinde so unwürdig zum Abendmahl ging, weil sie sich also zankten und dann gar noch miteinander Abendmahl feierten, sind in der Folge viele Leute krank geworden, schwach oder sogar verstorben. Deshalb haben viele Leute Angst, zum Abendmahl zu gehen, weil sie befürchten, krank und schwach zu werden oder zu sterben. Weil sie eben glauben, dann von Gott fürchterlich bestraft zu werden. Das bereitet vielen zu Recht Kopfzerbrechen. Die Frage ist doch, besteht hier ein Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit? Muss ich damit rechnen, krank zu werden, wenn ich schwer gesündigt habe? Oder gar, wenn ich falsch zum Abendmahl gegangen bin? Das ist eine schwere Frage. Zunächst stelle ich fest, die Situation in Korinth ist einmalig. So eine Sache wird uns an keiner anderen Stelle im Neuen Testament erzählt. Es ist zunächst eine Sache, die in Korinth passiert ist. Könnte es also sein, dass diese Situation einmalig nur in Korinth geschehen ist? Es gibt ja durchaus auch andere Vorfälle, die nur in der damaligen Zeit so drastisch passiert ist, in der Zeit der ersten Christen. Etwa die Geschichte von Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5. Das Ehepaar belügt den Apostel Petrus und fällt tot um. Sie werden von Gott wegen ihrer Lüge gestraft. Und ähnlich klingt für mich diese Geschichte in Korinth. Sie gehen gemeinsam zerstritten zum Abendmahl und werden dann krank, schwach oder sterben. Ist das nun eine einmalige Sache, die nur in Korinth passiert ist? Oder dürfen wir daraus einfach so schließen, dass es sich um ein geistliches Prinzip handelt, das in jeder Zeit gültig ist? Zunächst müssen wir ja konstatieren, dass es ganz viele selbstverschuldete Krankheiten gibt. Ich verhalte mich falsch und muss dafür entsprechende Folgen tragen. Das ist dann einfach mein eigenes Verschulden. Wenn ich viel Alkohol trinke, wird meine Leber geschädigt. Wenn ich Drogen nachhaltig zu mir nehme, werde ich blöd. Wenn ich mich nicht bewege oder falsch ernähre, werde ich fett. Und irgendwann sind meine Arterien verkalkt. Oder wenn ich bei kaltem Wetter draußen im T-Shirt herumlaufe, kriege ich eine Grippe. Oder ich bin unvorsichtig, habe einen Haushaltsunfall und breche mir einen Fuß. Egal. Für viele Krankheiten bin ich selbst verantwortlich, da ist dann auch Gott nicht schuld. Das gilt auch für manche psychische Krankheiten. Man geht in der Psychologie davon aus, dass etwa 50% unserer Krankheiten auf Unversöhnlichkeit zurückgehen. Das bedeutet, die Hälfte der erkrankten Menschen ist deshalb geplagt, weil sie letztlich nicht biblisch vergeben können. Wir sind also selbst dran schuld. Und diese Krankheiten nennen wir psychosomatische Krankheiten. Das sind die Folgen von Hass, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit und äußern sich dann in körperlichen Krankheiten, Magenbeschwerden, Herzrasen, Tinnitus oder Essstörungen. Andere psychische Krankheiten sind zum Beispiel Burnout, Ängste oder Depressionen. Die sind auch vielleicht verursacht durch Stress oder Arbeitsbelastung oder durch große Verluste und Traumatisierungen. Ich möchte hier auch geistliche Krankheiten erwähnen, die mitunter auch selbst verschuldet sind, zum Beispiel wenn wir uns mit okkulten Dingen beschäftigen, also mit Kartenlegen, Wahrsagerei oder Spiritismus. Das kann auch geistlich zu einer Freudlosigkeit, zu einer Schwermut oder zu einem großen Zweifel an Gott führen, sogar zu einem Abfall im Glauben. Sowas kann auch durch unsere Vorfahren auf uns weitergereicht worden sein. Also irgendein Großvater oder irgendeine Großmutter haben sich mal auf okkulte Dinge eingelassen. Und das ist dann über Generationen hinweg weitergegeben worden, ohne dass man das vielleicht groß merkt. Manche Sünden oder Krankheiten werden uns von den Vorfahren auch vererbt. Wir haben sozusagen dieselbe Veranlagung, etwa Diabetes. Können wir mitkriegen von unseren Eltern oder Großeltern. Auch Embryos im Mutterleib, in der Schwangerschaft werden von ihren Müttern in der Umgebung geprägt. Wenn die Mutter Alkoholikerin ist, werden die Embryos auch und späteren Säuglinge auch davon beeinflusst. Und sie haben vielleicht davon auch Hirnschäden. Wenn die Mutter geschlagen wird oder verlassen, dann hat das Baby später auch Ängste vor aggressiven Attacken von anderen Leuten oder Verlusten. Das alles ist nachgewiesen. Und jetzt komme ich zum schwierigsten Fall. Es gibt auch Flüche, die von Vorfahren und anderen Leuten auf uns gesprochen werden, die eine böse Wirkung auf unser Leben haben können. In einer S-Bahn waren Elke und ich unterwegs. Und wir sahen eine Frau, die ein dickes Buch aufgeschlagen vor sich auf dem Schoß liegen hatte. Es war das Jahrbuch unseres Bundes. Darin sind alle Adressen der Pastoren und Mitarbeiter unseres Bundes verzeichnet. Und es ist eigentlich auch nur für Insider gedacht. Aber diese Frau hatte sich irgendwie bestellt und besorgt. Und sie murmelte da irgendwas vor sich hin. Wir dachten, das ist sicherlich jemand aus irgendeiner Baptistengemeinde. Und wir sprachen sie an, sind Sie auch aus einer Baptistengemeinde? Sie aber antwortete, nein, ich bin Satanistin. Wir fragten erstaunt, was machen Sie denn da? Sie sagte, ich habe hier die Liste der Pastoren. Über jeden und seine Familie spreche ich einen Fluch aus. Wenn so ein Fluch, der verheerende Wirkungen haben kann, nicht durch vollmächtige Seelsorge gebrochen wird, kann er auch krank machen oder zum Sterben führen. Im Alten Testament gibt es immer wieder auch den Zusammenhang zwischen unserem Verhalten zu Gott und Segen und Fluch. Also wer dem Herrn gehorsam ist, der wird gesegnet und wer ihm ungehorsam ist, der wird schwer bestraft. Nun, in dieser radikalen Weise mag das Alte Testament für uns Christen nicht mehr für uns gelten. Viele Sprüche galten dem Volk Israel damals und waren bezogen auf die Gesetze, die Gott Israel gegeben hatte. Wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz für alle unsere Sünde gestorben ist und die Strafe dafür getragen und auf sich genommen hat. Und dennoch sollten wir die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. In Galater 6, Vers 7 steht ja der Satz, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also unser Verhalten hat durchaus Folgen und Auswirkungen, gute oder schlechte. Wir wissen das aus dem alltäglichen Leben. Wer zu schnell fährt, wird geblitzt und muss Strafe zahlen oder landet am nächsten Baum. Nun bin ich aber mit meinen Gedanken noch nicht am Ende. Wir haben erklärt, was Paulus unter einem unwürdigen Verhalten der Christen in Korinth versteht, nämlich beim einen Abendmahlsbesuch, der trotz Streitereien und Unversöhnlichkeit geschieht. Die Korinther waren anscheinend so fromm, dass sie gar nicht mehr ihre Fehler gemerkt haben. Und dann gingen sie alle fröhlich zum Abendmahl. Dann haben wir festgestellt, dass es verschiedene Ursachen von Krankheiten und Schwächen geben kann. Nicht jede Krankheit ist automatisch eine Folge von einer schweren, dauerhaften Sünde. Kann sein, muss aber nicht sein. Jedenfalls ist klar, unwürdig meint nicht, dass ich diese oder jene schwere Sünde auf mich geladen habe und Brot und Wein nehme. Jeder von uns ist ja schuldig. Und wer mag schon zwischen kleiner und großer Sünde unterscheiden? Nein, wir gehen als begnadigte Sünder zum Abendmahl. Wir sind alle fehlerhaft, mehr oder weniger, aber Jesus ist gerade für unsere Sünden gestorben. Wir können ganz ruhig und gelassen zum Abendmahl gehen. Das Abendmahl ist in der Regel nicht die Ursache von Krankheiten oder Schwäche. Früher haben die Heiden den Christen vorgeworfen, sie hätten beim Abendmahl Gift getrunken und seien dann daran gestorben. Was für ein Quatsch. Andere haben vermutet, es habe sich ein unbekannter Virus durch das Abendmahl ausgebreitet, der viele Christen krank gemacht oder zu Tode gebracht haben, wie eine Epidemie also, vielleicht in Corona-Zeiten gar nicht so unvorstellbar. Es mag so eine Verschwörungstheorie auch heute durchaus geben. Es gibt auch Krankheitsfälle, die wir nicht selbst verschuldet haben, die uns auch nicht vererbt worden sind, wo auch niemand einen Fluch über uns ausgesprochen hat. Die kommen dann einfach so ganz plötzlich, so mit einem Mal. Die überfallen uns, so kommen sozusagen aus dem Nichts. Selbst der Arzt kann keine Ursache dafür feststellen. Sie sind vielleicht psychosomatischer Natur, ausgelöst durch Ängste, Depressionen oder eben, ich sagte es vorhin schon, Unversöhnlichkeit. Ich hatte mich mit einem Mitarbeiter unserer Musikband heftig gestritten, wir gingen uns einige Zeit aus dem Weg, aber mir ging das nicht nur psychisch, sondern auch körperlich richtig schlecht, mit heftigen Herzrhythmusstörungen. Das machte mir echt zu schaffen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich zu meinem Freund hin und mich versöhnen. Habe ich dann auch mit viel Angst und Zittern getan. Danach gingen auch die Herzbeschwerden Stück für Stück wieder weg. Da habe ich also den Zusammenhang bei psychosomatischen Störungen, die durch Unversöhnlichkeit ausgelöst worden sind, am eigenen Leib erfahren. Sowas gibt's. Und wir müssen uns schon prüfen, woher vielleicht meine Krankheit oder Schwäche kommt. Und ihr Lieben, trotzdem sind meine Fragen an diesem Bibeltext noch nicht alle erledigt. Was ist denn, wenn eine Gemeinde plötzlich ganz viele Kranke hat? Leute, die regelmäßig zum Abendmahl gehen, hängt ihre Krankheit nicht doch mit dem Abendmahl zusammen? Die fallen dann doch aus in der Mitarbeit, sind gebunden durch ihre Krankheit, ans Bett gefesselt, liegen zu Hause krank, sind in der Reha. Man möchte fragen, hat Gott sie außer Dienst gestellt, aus einer Aufgabe herausgenommen, weil sie nicht auf ihn gehört haben oder ungehorsam waren? Nun, so ein Eingreifen Gottes, das ist allerdings schwer zu erkennen. Es kann einmal ein Schutz sein, Gottes, ne? Eine Auszeit aus einer stressigen Lebensphase, auch eine Krankheit kann eine Erholung und Wiederbelebung sein oder dazu führen. Und dann ist es ja gut, wenn wir das so akzeptieren können. Andererseits mag so eine Maßnahme auch der geistlichen Erziehung dienen, wenn wir nicht auf Gott hören und uns seinem Willen als Christen dauernd verweigern, wird er uns erziehen. Das ist wie bei den Eltern, die auch die pädagogische Aufgabe haben, ihre Sprösslinge zu erziehen. Die lassen ja auch nicht alles durchgehen, was die Kleinen oder Größeren so treiben. Die erziehen sie, naja, manchmal nicht mit den richtigen Mitteln, aber sie tun's. Sie versuchen, die Kinder auf den rechten Weg zu bringen. Könnte es also sein, dass Gott manchmal auch zu strengeren Maßnahmen greift, um uns als Christen zu erziehen? Dann würde er das nicht tun, um uns zu bestrafen uns einen auf den Deckel zu geben, sondern um uns zurechtzubringen. Und das wäre eigentlich doch auch eine gute Sache, oder? Wenn wir immer und immer wieder nicht auf Gott hören und nur das machen, was wir wollen, dann wird er uns das zeigen. Dann müssen wir die Konsequenzen unseres Verhaltens tragen, damit wir wieder in die rechte Spur kommen. Nun, ich denke, bei den Korinthern ist die Sache ziemlich klar. Die waren so sehr im Streit, haben die Sachen nicht in Ordnung gebracht und so das Abendmahl missbraucht. Es gab verschiedene Parteien und Gruppierungen, die sich bekämpft haben. Es gab unterschiedliche ethische Auffassungen. Die einen waren moralisch sehr, sehr streng und wollten jeden sofort ausschließen, der ein schweres Vergehen begangen hatte. Die anderen waren eher großzügig und wollten einen liebevollen Umgang mit dem Sünder, ihm noch eine zweite Chance geben. Es gab konservative evangelikale Christen, eher aus dem gehobenen Bildungsmilieu, die waren eher vom Verstand geprägt, hatten die griechische und jüdische Spiritualität vor Augen. Für sie galten Gesetze und Ordnungen, sie wollten, dass alles geregelt sei. Andere kamen aus dem Hafenviertel in Korinth, waren einfache Arbeiter, eher charismatisch geprägt, denen war die Ordnung nicht so wichtig, die wollten leben in der Bude. Und die trafen nun alle aufeinander und jede Gruppe wollte die Oberhand, pochte auf ihr Recht, wollte mit ihrer Meinung dominieren. Und dann gingen sie alle fromm wie die Lämmer zum Abendmahl, aber ihre Differenzen haben sie nicht ausgeräumt. Könnte das der Schlüssel für diese Anmerkung des Paulus zum Abendmahl sein? Viele sind dann dort in der Gemeinde krank geworden oder sogar gestorben, weil viele waren ja auch daran beteiligt. Das ist erschütternd. Und es war möglicherweise, wer kann es sagen, eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Nun, das wäre meine Schlussfolgerung aus diesem Bibeltext, wobei ich da nicht die Hand ins Feuer legen würde. Es ist eine Vermutung, keine Behauptung. Wenn ich nun all diese verschiedenen Gedanken zu dieser schwierigen Bibelstelle zusammenfassen will, komme ich auf folgende abschließende Aussagen, und ich habe diese Aussagen mal so in Art Thesen zusammengefasst, die ich am Schluss euch noch mal vorlesen möchte. Die erste. Also ihr könnt es mitlesen, ich habe aber jetzt meine Erklärung da ein bisschen verändert. Das Abendmahl ist ein symbolisches Zeichen der Christen. Ein Gottloser wird da nicht zwischen einer einfachen und einer spirituellen Mahlzeit unterscheiden. Wenn er das Abendmahl trotzdem zu sich nimmt, also ein gottloser Mensch, der ohne Gott lebt, dann wird er dafür vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Abendmahl kann man nicht einfach so nehmen. Die zweite Sache, es kann mitunter viele Krankheiten in einer Gemeinde geben. Die Ursachen können auch sehr verschieden und vielfältig sein. Sie müssen nicht automatisch mit einer persönlichen Sünde zusammenhängen. Krankheiten können selbst verschuldet sein. Sie können durch Vererbung von den Vorfahren an nachfolgende Generationen weitergegeben werden oder sogar durch Flüche übertragen werden. Drittens, wir sind alle schuldig vor Gott und machen jeden Tag bis zu unserem Lebensende Fehler. Nur allein Gottes Gnade befreit uns von Schuld. Das ist der reformatorische Grundsatz, den wir aus der Reformation kennen. Allein die Gnade. Wir können ganz befreit zum Abendmahl gehen, weil Gott uns gnädig gewesen ist in Jesus Christus. Viertens, die vielen Kranken in der Gemeinde in Korinth gab es vermutlich durch tiefer liegende Sünden im Miteinander. Und in einer Unversöhnlichkeit, die nicht bereinigt wurde. Fünftens, Gott will uns nicht strafen, das liegt nicht in seinem Wesen, sondern er will uns zum Guten erziehen. Dafür greift er manchmal sogar zu herben pädagogischen Mitteln, wenn wir uns ihm dauernd und nachhaltig verweigern. Das bringt uns zur Demut und holt uns wieder auf den Boden zurück, damit wir geistlich nicht abheben und denken, mit uns ist immer alles in Ordnung. Sechstens, wir ernten, was wir säen. Wenn der Same des Wortes Gottes auf guten Boden fällt, werden wir eine gute Ernte einfahren können. Das müssen wir aber lernen, genau zu hören, was Gott uns sagen will. und unsere eigenen Vorstellungen zurückstellen. Siebtens. Wir sollen deshalb zu Hause oder im Abendmahlsgottesdienst unser Gewissen prüfen, ob wir mit Gott und Menschen im Reinen sind. Der Heilige Geist wird uns schon zeigen, wenn das nicht klar ist. Und achtens, das Abendmahl soll uns keine Angst einflößen oder in uns auslösen. Es ist von Jesus zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Freude in der Nachfolge eingesetzt worden. Wir alle, wenn wir an Jesus gläubig sind, sind ja begnadigte Sünder und dürfen so fröhlich Brot und Wein zu uns nehmen. Amen.